Heute zu Gast in der Nahbetrachtung ist Volker Thoms, Chefredakteur des Branchenfachmagazins COM, dem führenden Magazin für strategische Kommunikation im deutschsprachigen Raum.
Er beobachtet seit Jahren, wie sich PR, interne Kommunikation und politische Kommunikation verändern und was das für Pressesprecher, Kommunikationschefs und Agenturen konkret bedeutet.
Mit ihm nah betrachten wir, welche Trends die Branche beherrschen und wie gute Kommunikation aussehen muss.
Ihre Gastgeber sind, wie immer in der Nahbetrachtung, der Medien- und Kommunikationstrainer Tom Buschardt.
Und natürlich Diplompsychologin Maria-Christina Nimmerfroh. Ja, Volker Thoms, herzlich willkommen bei uns. Wenn wir jetzt den Chefredakteur des Branchenmagazins COM da haben und wir haben die Fragestellung, wird Kommunikation überschätzt? Da kannst du wahrscheinlich schlecht sagen, ja, oder?
Guten Morgen, nee, das kann ich so nicht sagen. Aber ich bin ja auch nicht hier, um irgendwelche platten Antworten zu geben, sondern um differenzierte Antworten zu geben. Deswegen mit Blick auf Politik, was ich jetzt nicht glaube, ist, dass man mit Kommunikation schlechte Arbeit, schlechte Politik und auch ehrlicherweise schlechte wirtschaftliche Leistungen und Produkte mehr oder weniger besser machen kann. Also man kann jetzt nicht, um den alten PR-Spruch zu verwenden, Scheiße zu Gold machen.
Und aber ich hätte jetzt Mist aus Minze gesagt.
Nee, Minze aus Mist.
Minze aus Mist.
Deswegen, es muss eine gewisse Substanz da sein. Deswegen, es ist ja so eine beliebte Phrase von der Politik momentan, wir müssen besser kommunizieren, unsere Inhalte besser erklären, unsere Erfolge klar machen. Ich glaube, wenn wenig Erfolge da sind, kann man auch keine Erfolge kommunizieren.
Definitiv, aber dennoch sagen die Politikerinnen und Politiker ja immer, es ist uns nicht gelungen, unsere Politik vernünftig zu kommunizieren. Ich habe da so die These, wenn man dann so bei 4% landet, hat vielleicht auch das Produkt nur einen Marktanteil von 4% und muss jetzt nicht unbedingt durch Kommunikation hochgejatzt werden auf 35% oder 40%.
Ja, aber auf der anderen Seite hat man natürlich auch so ein bisschen den Eindruck von Teenagern, die schlecht in der Schule sind, die dann immer sagen, so jetzt strenge ich mich aber wirklich an. Ja, also ganz sicher. Und ich glaube, das ist so eine sehr billige Entschuldigung zu sagen, ja, wir haben es nicht an die Leute gebracht, wir konnten die Erfolge nicht kommunizieren. Das ist einmal eine Entschuldigung dafür, wir haben vorher nicht genug nachgedacht und eine etwas billige Erklärung dafür, naja, wir können eigentlich was dafür, aber wir ändern eigentlich doch nichts und deswegen erzählen wir weiter Plattitüden von fehlender Kommunikation oder ungewöhnlicher Wählerstruktur oder konjunkturellen Einflüssen oder sowas.
Man muss natürlich sein Handwerk beherrschen. Tom, du bist Medientrainer. Das ist sicherlich eine Qualifikation, die man in einem Medientraining ist. Also ist sicherlich gut zu argumentieren, gute Reden zu halten, aber es ist eben auch nicht alles. Also wie gesagt, Substanz kann man damit nicht wegwischen.
Ja, ich glaube, das ist das, worauf ich auch hinaus wollte. Ich muss vorher du hast das Produkt genannt oder eine gute Initiative haben oder gut platzierte Forderungen und dann kommen noch zwei Sachen in der politischen Kommunikation dazu. Zu sagen, ich habe eine gute Idee, eine gute Forderung, ein konsistentes gesetzgeberisches Produkt oder politisches Handeln, dann brauche ich aber immer noch zwei Sachen dazu. Ich brauche einen Zeitplan, der zur politischen Gesamtlage passt, der zu den regulatorischen Anforderungen passt, der zu dem Ziel der Initiative passt. Und das Dritte ist, ich muss es auch anständig erklären können.
Was ich nicht glaube, ist, dass in der Politik irgendwie so ein Spin-Doktor agiert, der, egal bei welcher Partei, bei welchem Ministerium, beim Bundeskanzler, der die Kommunikation von der entsprechenden Person so maßgeblich bestimmt, dass das überlappt, was die Partei zum Beispiel hat. Weil Politik hat bestimmte Rituale, bestimmte Abläufe. Und da kann auch der beste und mächtigste Kommunikator meiner Meinung nach nicht beeinflussen, zumindest nicht entscheidend verändern, was in der Politik gemacht wird.
Ja, da kommt noch ein anderer Aspekt hinzu, dass Politikerinnen und Politiker natürlich von ihrer eigenen Leistung überzeugt sind. Also es gehört schon eine Spur große Selbstüberzeugung dazu, da in der ersten Reihe dabei zu sein. Und das überlagert natürlich auch manchmal die Beratungsbereitschaft. Ich glaube, da geht auch noch was.
Ja, also ich sage meinen Politikerinnen und Politikern immer zum Start eines Coachings, zwischen Ihnen und einem Waschmittel gibt es keinen Unterschied. Da gucken die erstmal ein bisschen bedröppelt und dann sage ich, okay, Sie haben Produkteigenschaften, also was weiß ich, links, konservativ, liberal, sozial, wie auch immer. Dann haben Sie Stammkunden, Sie haben Laufkundschaft und Sie haben einen Marktanteil, den Sie halten und entsprechend ausbauen wollen. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie sind ein Produkt und stehen in einem Regal, Wie attraktiv muss das sein, damit ich es rausnehme und entsprechend dann auch konsumieren möchte? Und da habe ich so das Gefühl, da macht's bei einigen macht's dann so Klick und dann fangen die tatsächlich an, sich selber als ein Brand zu verstehen. Was jetzt nicht heißt, dass da eine blinde Vermarktungsstrategie losgeht, wo man dann wirklich das Gefühl hat, man ist auf dem Hamburger Fischmarkt und das noch und das noch und das noch, alles in die Tüte für 20 Euro. Aber dass man natürlich dann schon mehr darüber kommt, und diese Beobachtung macht MC ja in Coachings auch mit Politikern und Politikern, dass man nicht nur sagt, was will ich jetzt gerne für mich kommunizieren, was ist für uns entsprechend wichtig, sondern dass man gucken muss, was ist eigentlich für die Menschen da draußen wichtig. Und wenn ich dann gerne über eine Umgehungsstraße kommunizieren möchte und die interessieren sich lieber für Kita-Plätze, dann muss ich halt meine Story über Kita-Plätze erzählen.
Nee, ich glaube umgekehrt ist es greifbarer. Das Problem ist ja nicht, dass die Themen falsch gesetzt sind. Es sind ja schon politische Themen, die viele Leute interessieren und die auch da einen Widerhall gebrauchen. Nur die Details oder die Prioritäten, die in den Themen nach vorne gestellt werden, entsprechen nicht dem, was die Leute haben wollen. Also ich habe mal ein Beispiel aus dem Kommunalpolitischen, wo es um eine sehr komplexe Situation mit Trägern und Finanzierungen und Schulessen ging. Letzten Endes Eltern und Schülerinnen und Schüler interessieren sich nicht so brennend dafür, wie die Finanzströme im Hintergrund sind. Die interessieren sich aber, gibt's jeden Tag Essen, gibt's vernünftiges Essen, wie wird das mit den Kindern zusammen ausgesucht? Und ich glaube, dass da manchmal aus politischer Sicht nicht daran gedacht wird, was denn tatsächlich die Leute draußen interessiert. Und dann passieren eben auch solche Sachen wie Heizungsgesetz oder die Kommunikationsprobleme in Bezug auf Rentenversicherungssysteme. Da konzentriert sich das Interesse sehr stark auf Renteneintrittsalter, auf Rentenniveau. Und hintendran gibt es Politikerinnen und Politiker, die sehr verantwortungsbewusst bis ins Kleinste durchexerzieren können, was das volkswirtschaftlich die nächsten 40 Jahre bedeutet. Das erreicht aber die Menschen nicht.
Volker hat ja eben das Medientraining angesprochen. Jetzt gibt es ja solche und solche. Und das Ergebnis ist dann halt manchmal so, dass man bei Gesprächspartnern sehr wohl merkt, jetzt kommen die Plattitüden, die reingecoacht wurden oder die jemand vielleicht auch auswendig gelernt hat, um sie aufzusagen. Wie machst du das im journalistischen Alltag, wenn du merkst, dass jetzt jemand sozusagen auf die Plattform kommt, wo er sein Zeugs loswirft oder abwirft, was man ihm aufgetragen hat?
Die harte Realität in meinem beruflichen Umfeld ist, ich bin sehr viel mit Botschaften konfrontiert. Ich rede mit Kommunikationschefinnen und Kommunikationschefs, sprich, die haben sich vorher überlegt, was sie sagen. Sie haben teilweise die Botschaften fürs Unternehmen geschrieben und die haben die natürlich drauf. Also mein Ziel ist tatsächlich schon bei der Auswahl von Interviewpartnern und von, ja, ich mache ja auch was für den Kommunikationskongress, dass ich eben Referenten vorschlage, schon mal zu überlegen, wer ist bereit, aus diesem Corporate-Spreche auszubrechen, wer ist bereit, auch mal Klartext zu reden und ja, wer weiß, dass er eben auch ein bisschen was preisgeben muss, ja, auch mal eben was edgy-mäßiges sagen muss. Also ich denke halt schon im Vorfeld, wer kommt dafür in Frage? Ich habe ja auch einen Podcast, wie ihr vielleicht wisst, wo auch das Ziel ist, halt Leute erstmal zu finden, die halt wirklich bereit sind, auch mal was zu sagen.
Ja, also, aber jetzt, das ist jetzt auch, also meine These, die ich hier mal in den Raum stelle, ist, Kommunikation ist dann bedeutsam, wenn sie zwei wichtige Erfolgsfaktoren hat, Authentizität des Sprechenden und Überraschungseffekte.
Definitiv, aber das, was Volker gerade angesprochen hat, sind ja auch Sachen, die wir im Kommunikations- und Medientraining durchaus so machen, dass wir genau sagen, welche Ecken und Kanten können wir rausschleifen, was können wir sozusagen loslassen, um genau diesen Eindruck zu erwecken, dass Volker das möglichst attraktiv findet. Bist du da jetzt etwas desillusioniert?
Nee, gar nicht. Aber ich meine, es ist ja auch nicht anders, als ich es wahrnehme von in der Politik und in der Wirtschaft. Und ja, einige sind halt besser, einige sind schlechter. Das ist halt ein Qualitätsmerkmal, wenn man eben so ein bisschen ausbrechen kann und eben auch Klartext reden kann.
Ja, also das ist einfach eine Stärke. Klar, mit Journalistinnen und Journalisten zu sprechen, ist natürlich immer ein öffentlicher Auftritt, auf den man sich entsprechend vorbereiten sollte. Das kann man mit wenig Aufwand machen. Das kann man natürlich auch, je nachdem, wie komplex die Kommunikationslage ist, ist es natürlich dann auch etwas aufwendiger. Beobachtest du da einen signifikanten Unterschied zwischen Kontakten ins Politische oder in die Wirtschaft, dass da anders gearbeitet wird aus deiner Sicht?
Also ich mache ja mehr Wirtschaft, also deutlich mehr Wirtschaft als Politik. Und ja, der Politik bin ich eher Beobachter, würde ich mal sagen. Wirtschaft kann ich es genauer sagen. ach, das sind auch so Phasen manchmal. Unternehmen haben halt Phasen, da sind die eben offener, da sind sie bereit, eher was zu sagen. Da haben sie halt Phasen, wo sie Krisen haben, dann sagen sie nichts. Und in der Politik ist es halt auch nicht anders. Also die Leute stehen unter Druck, manchmal läuft es gut und dann entsprechend ändert sich auch das Selbstverständnis und das, sagen wir mal, auch das Selbstvertrauen. Also nehmen wir jetzt mal jemanden wie Robert Habeck, der hat sicherlich auf seiner, in seiner Hochphase 2022, als er so ein bisschen ins Fliegen gekommen ist mit seiner Kommunikation, viel mehr Selbstvertrauen gehabt, als nachher in seinem Wahlkampf 2025. Da wirkte man schon, okay, so ein bisschen so eine Resignation und kam halt nicht mehr in diese Rolle, die er vorher gehabt hat, rein. So. Und das ist dann eben schon auch eine Frage der Phasen.
Ja. Ich frage mich, ob irgendwas gerade Verantwortungsträger in der Wirtschaft angesprochen. Muss man sich heute zu politischen Fragen als Wirtschaftsverantwortlicher äußern, um in die Publikumsmedien zu kommen? Also ein Erfolgsrezept aktuell scheint mir zu sein, ich sag was zum Thema Spitzensteuersatz und dann habe ich ja schon Platz in der Bild oder wo auch immer sicher.
Ja, aber so ticken ja Kommunikationschefinnen und Chefs nicht. Also das ist einfach nicht ihr Metier und auch ihr die coachen auch nicht ihre CEOs in die Richtung, dass sie das machen sollen. Das wird manchmal gemacht von Leuten. Jetzt gestern war ja auch wieder, wir sprechen ja hier im Jetzt und Hier, um einfach mal zu sagen, es gab jetzt einen großen Artikel in der Bild-Zeitung, wo es auch wieder um die Wirtschaft ging. Und dann haben die natürlich jemanden gefunden, der bereit war, eine provokante These rauszuhauen, wo es auch eine private Verbindung gab zu einer Bild-ehemaligen Mitarbeiterin. Das ist dann halt einfach mal, ja, viele wollen einfach auch nicht zur Politik sich äußern. Und immer, wenn sie es gemacht haben, es gab eine Zeit, da wurde es negativ ausgelegt, mal wurde das extrem positiv gesehen. Ich habe das Gefühl, jetzt ist das Ganze so ein bisschen normalisiert. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht verstehe, warum CEOs und Unternehmen sich nicht politisch äußern sollen, weil sie machen es die ganze Zeit tatsächlich. Und ich weiß auch, diese AfD-Frage, das ist ja mal dann der Kern von, äußern wir uns zur AfD, sagen wir, sie ist nicht gut, sie hat nie Nachteile für unseren Standort, für unser Land. Das ist immer so ein bisschen die Krux. Erwähnt man die AfD mit dem Namen. Und da sind ja viele Unternehmen immer sehr zögerlich gewesen. Andererseits haben halt die Unternehmen überhaupt gar kein Problem damit, die Grünen für ihre Umwelt- und Klimapolitik zu geißeln und Überregulierung, die wir in Europa und in Deutschland haben, die kommt ja auch irgendwo her. Sprich, Unternehmen äußern sich ständig politisch. Nur bei dieser AfD-Frage ist dann immer so ein großes, okay, das dürfen wir auf jeden Fall nicht anfassen, wir müssen politisch neutral sein.
Ja, auf der anderen Seite sagt mir aber auch ein Unternehmer, wenn er sich über AfD entsprechend negativ äußert, bei einer Landesprognose von über 40%, sagt er sich natürlich auch, das betrifft dann im Zweifelsfall 40% meiner Kunden. Und da lässt er dann lieber thematisch die Finger davon. Also ich kann das unter monetären Gesichtspunkten kann ich das durchaus nachvollziehen, als politisch denkender Mensch natürlich eher nicht.
Also es ist sicherlich immer ein Vabon-Spiel und die Frage ist natürlich, auch wenn wir vorhin über Authentizität gesprochen, wenn Unternehmerpersönlichkeiten, die sich ja oft häufig heute auch als Persönlichkeiten verstehen, wofür ich eine sehr große Sympathie habe, weil es sind Verantwortungsträger, es sind Menschen, die unternehmerisch sehr weitreichende Entscheidungen treffen, die auch für ein Unternehmertum stehen, was in Deutschland auch gerne ein besseres Image haben darf, das ist meine private Meinung, dass diese Personen sich dann auch mit ihrer persönlichen Haltung darstellen, sodass ich als Konsument oder als Vertragspartner oder als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, die ja auch ein Stück weit an Haltung sich auch orientieren wollen, zu sagen, ja, ich will genau das oder nee, genau das will ich nicht und deswegen arbeite ich woanders oder ich mache das anders. Ich glaube, dass es da schon einen Bedarf dafür gibt, wenn wir auf der einen Seite übervorsichtig sind und sagen, ne, hier allen Wohl und kein Wehe, wer weiß, wo mir das vielleicht mal vorgehalten wird, auch gerade in Zeiten der lebenslangen und über den Tod hinausgehende Archivierung von Inhalten und Zitaten. Und auf der anderen Seite aber zu sagen, ja, wir wollen Leute, was haben wir vorhin gesagt, die Klartext reden. Also das passt nicht zusammen und mehr Authentizität und vielleicht auch Reibung und auch Haltung von Menschen im öffentlichen Leben würde auch diese Art der Unternehmenskommunikation noch wieder aufwerten.
Also ich erwarte vom CEO eine gewisse Flughöhe und auch eine gewisse intellektuelle Herangehensweise. Sprich, ein CEO muss in der Lage sein, differenziert zu antworten, wie es im Idealfall ein Chefredakteur auch sein sollte. Ja, und das ist eben so. Deswegen kann es nicht sein, dass, so sollte es zumindest nicht sein, dass ein CEO jetzt sagt, ich finde die und die Partei gut und die finde ich schlecht. Da muss schon ein bisschen mehr kommen, natürlich. Sprich, was bedeutet das für unsere Branche? Was bedeutet das für Europa? Was bedeutet das für Freihandel? diese ganzen Punkte wurden relativ oft schon aufgelistet, auch von CEOs in Interviews. Wenn man danach gefragt wird, halte ich es für völlig normal, dass man das als CEO auch darlegen kann, warum man eine Partei gut und schlecht findet. Man muss sich ja damit beschäftigen, die haben Kontakte in die Politik hinein, also sie reden die ganze Zeit über politische Themen und über Standortfaktoren, USA, China und so weiter. Und deswegen werden die auch eine Meinung haben zur Wirtschaftspolitik im Zweifelsfall von einer Partei.
Aber deshalb haben wir ja auch schon auf Verbände, auf Verbandsebene gesehen, dass wenn jemand sagt, wir reden mit diesen Abgeordneten, weil sie natürlich für uns auch eine entsprechende gesetzgeberische Relevanz haben, dass man dafür dann wiederum in der Branche gedisst wird.
Ja, aber das ist doch, glaube ich, das gerade, was Volker sagte, dass ich dann eine differenzierte Haltung brauche, dass ich sage, wo soll für mich die Reise hingehen?
Das Problem von der entsprechenden Person, die das ja gemacht hat, ist, sie ist eben nicht für eine differenzierte Haltung bekannt. Sie sitzt schon seit 15 Jahren in Talkshows und ist eher der Typ, ich polter mal los. Und das ist eben genau das Gegenteil von dem, was ich von einem CEO von einem DAX-Konzern erwarte.
Das ist schon richtig, ja.
Und ich glaube, dass da auch, also die, ich kann natürlich nur eine differenzierte Haltung und eine pointierte und auch inhaltlich begründete Vorstellung äußern, wenn ich sie vorher habe. Ich glaube, dazu gehört auch eine ganze Menge, nämlich nicht nur ab und zu mal ein bisschen den Politikteil durchlesen und sagen, ja, finde ich immer ganz spannend, sondern zu sagen, ich muss auch eine eigene Haltung, ich muss ein eigenes Wertekorsett entwickeln und auch sprechfähig dazu sein. Also, dass jeder irgendwie sagt, okay, ich habe eine Vorstellung von meinen Werten und von dem, was mir wichtig ist im Unternehmen, handeln oder in dieser Gesellschaft, aber das muss man auch aussprechen können. Also ich erlebe das sehr oft, dass es Leuten, dass es vielleicht drin ist, aber ich muss das auch in Worte fassen und ich kann auch nur aus psychologischer Sicht wissen wir, dass das Aussprechen von Werten und das gemeinsame Vergewissern. Man denkt ja immer, na gut, wir unterhalten uns jetzt hier über Menschenrechte oder über bürgerliche Grundrechte, ja, da sind wir uns ja alles irgendwie einig, ja. Das reicht aber alleine nicht aus, um das auch tatsächlich zu leben. Also in allen Kontexten, unter anderem auch im unternehmerischen Kontext, ist es auch wichtig, das auch mal wieder auszusprechen und nicht nur Vision und Unternehmensleitbild irgendwo auf der Webseite und Links zu haben.
Das ist auch so der Punkt, wenn man beispielsweise dann hört, sind wir noch in der Lage, dass Andersdenken eines anderen zu akzeptieren oder sind wir nur noch unterwegs in der Richtung wahr, unwahr, schwarz-weiß, gut-böse, oben, unten. Ist das etwas, Volker, wo du eine Beobachtung machst, gerade auch in der Wirtschaftskommunikation, dass da mehr Druck auf die Kommunikation kommt?
Kann ich jetzt nicht genau sagen, ehrlicherweise. Also jetzt die Unternehmen denken auch in Schwarz-Weiß. Tatsächlich so, das muss man einfach nicht vergessen. Also die haben auch Leute oder auch bestimmte Haltungen in der Politik, mit denen die Schwierigkeiten haben. Und auch da ist die Gesprächsbereitschaft nicht immer riesig. Nur, das muss man einfach, also aus meiner Sicht, ab einem gewissen Level in der Professionalität muss man einfach damit, muss man sich in die Rolle von jemand anders reinversetzen können. Und das ist natürlich in der Politik entscheidend, das ist auch in Unternehmen entscheidend. Man muss sich ja auch in Zielgruppen hineinversetzen. Wie ticken die und warum machen die das und wer kauft das und was sind meine Vorteile? Was haben die davon? Deswegen ist das Hineinversetzen in jemand anderes eigentlich auch für Unternehmen natürlich die absolute Basisarbeit.
Jetzt läuft bei dir wahrscheinlich auch viel Kommunikation schriftlich ab, also nicht nur im 1:1 und im Gespräch. Jetzt lassen sich inhaltliche Papiere natürlich wunderbar auch über eine KI entsprechend schnell und komfortabel zusammenstellen. Wenn es dann sozusagen ins persönliche Gespräch kommt, gibt es dann, glaube ich, eher so einen Abfall sozusagen vom inhaltlichen Intellekt, weil dann offenbar jemand seine eigenen Papiere nicht richtig kennt oder sie nicht wirklich selber geschrieben hat.
Du meinst jetzt in der Politik oder in der Wirtschaft?
Ach, wir können da ruhig beide nehmen.
Weiß ich nicht, das ist jetzt spekulativ, ob die ihre Papiere
kennen. Aber was ist denn dein Eindruck? Du hast doch ein Bauchgefühl. Du musst ja jetzt keine Namen nennen.
Ich glaube, dass Pressesprecher ihre Papiere schon sehr gut kennen. Und Kommunikationschefinnen und Kommunikationschefs und CEOs kennen die auch. Weil das ist jetzt auch nicht, dass die Präferenz eines CEOs, auf jeder Bühne zu stehen und immer loszupoltern. Also wenn die sich schon äußern, in der Regel überlegen die sich das sehr gut, wann sie was machen und nicht machen. Also sie gehen selten blank irgendwo hin und verlassen auch nicht so gern ihre Komfortzone. Das ist ja immer dieses alte Thema mit den Talkshows, warum sie da nicht reingegangen sind, weil sie genau das vermeiden wollten. Und da wollten sie eben nicht der Bad Guy sein in den Talkformaten. Dafür gehen sie jetzt alle gerne in Podcasts rein, habe ich gesehen, was CEOs. Aber das ist eben, die haben eben auch einen Staff und entsprechend eine Vorbereitung und Leute, die sie unterstützen. Deswegen kann man damit schon relativ weit kommen. Es ist halt immer dann schwierig, wenn der CEO natürlich alleine ist, die Komfortzone verlässt und das sind halt im Zweifelsfall der TV-Sendungen, Statements direkt vor der Kamera, irgendwie eine Art von O-Ton oder halt so Bühnengespräche. Das war ja auch letztens bei Rheinmetall war ja so ein Fall. Yep. 2 Jahre Kommunikationsarbeit, mehr oder weniger, extrem positiver Aktienkurs, sehr positive Wahrnehmung auch in Medien. Ein Zitat, das ist halt das, was eben auch so ein bisschen so ein Klassiker ist. Das verändert dann natürlich
schon. Teil es ruhig mit uns. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf.
Und du meinst hier die Hausfrauen, oder?
Er hat was mit den Drohnen gesagt. Mit der
das Qualität ist ja von ukrainischen Drohnen. Hausfrauen, die zusammenbauen können, ne?
Genau, hat er gesagt. Dass halt in der Ukraine die Qualität von Drohnen jetzt nicht so hoch sei. Also nicht vergleichbar
mit. Ja, oder die Qualität der ukrainischen Hausfrauen ist sehr hoch und die sind halt in der Lage, auch komplexe Dinge vernünftig zusammenzubauen. Also ich finde das sehr abwertend, was er da gesagt hat.
Genau, zumindest die Botschaft war ja, dass die Drohnen von Rheinmetall eine andere Qualität haben als die in der Ukraine anscheinend jetzt ja auch auf eine gewisse Art und Weise erfolgreich eingesetzt werden. Ist auch egal, zumindest da ist halt ein langer Vorlauf, was Kommunikation angeht. Und dann kommt ein Zitat und das ist halt so frei rausgehauen. Und dann das einzusammeln, ist halt doch nicht so einfach. Gerade wenn es so ein hardcore-politischer Kontext ist wie Ukraine, da sind viele sehr emotionalisierte dabei.
Aber du wolltest doch Ecken und Kanten haben. Da hast du Ecken und Kanten. Das ist natürlich für Journalisten gefundenes Fressen, aber für die Kommunikationsabteilung Desaster, weil da werden eher ordentliche Überstunden aufgeschrieben.
Ja, wo ist denn jetzt die Grenze zwischen Klartext und Provokation, ja?
Das ist schon richtig, ja. Aber da können wir auch auf den Bundeskanzler schauen, wenn er über kleine Paschas spricht, was er eigentlich ein Zitat, so hat das zumindest hinterher erläutert, aus einem Gespräch mit Grundschullehrerinnen stammte. Nachher
kannst du viel erzählen, wenn der
Tag lang ist. Ja, natürlich kann man viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Und das andere war natürlich auch das Thema Stadtbild, wo man sagen kann, okay, da regt sich wahrscheinlich 70% in Deutschland regen sich darüber auf. Aber die 30% potenzielle Anhängerschaft, die Friedrich Merz hat, die freut sich darüber. Also er stärkt damit natürlich auch die eigenen Reihen mit solcher Kommunikation.
Ja, die Frage ist, worauf geht man? Geht man auf die Reaktion, endlich sagt's mal einer? Oder geht man auf die Reaktion, oh, das ist ja ein spannender Punkt, da muss ich auch nochmal drüber nachdenken.
Ja, also man hat ja damals, bei die Älteren werden sich vielleicht noch erinnern, an die sogenannte Schneider-Pleite, wo 6 Milliarden Mark bei der Deutschen Bank sozusagen sich in Luft aufgelöst haben. Da hat Hilmar Kopper, der Vorstandssprecher, dieses wunderbare Zitat gebracht, das sind für uns nur Peanuts. Und dafür hat er natürlich jahrelang viel Dresche bekommen. Er durfte dann später mal auf einem Erdnusswaggon durfte er die FAZ lesen für eine Werbeaufnahme. Das war es aber dann auch schon. Und irgendwann ist man dahinter gekommen, dass bei der Deutschen Bank es tatsächlich spitz auf Knopf stand. Und da hat der Vorstand halt gesagt, okay, dann werfe ich mich jetzt sozusagen hier ins Feuer und sage, für uns sind das nur Peanuts. Und die Finanzwelt hat gesagt, ah, okay, wenn 6 Milliarden für die Deutsche Bank nur Peanuts sind, dann ist ja nicht so schlimm. Und dadurch ist die Bank nicht in Schieflage gekommen. Also nicht jeder Vorstand oder CEO, der draußen richtig Prügel bezieht in den Medien, macht unbedingt einen schlechten Job. Wobei das, was du gerade jetzt hier von Rheinmetall angesprochen hast, auch aus meiner Sicht definitiv erstmal ein schlechter Job war, so ein Ding rauszuhauen.
Ja, man muss schon antizipieren, was natürlich ein Zitat sein könnte, was einem negativ ausgelegt werden könnte. So als jemand, der noch aus der Welt der klassischen Medien kommt, würde ich dann mal überlegen, okay, was könnte jetzt der Bild-Zeitung jetzt Futter geben, was man dann als große Headline auf die Titelseite machen könnte. Und daraus kann natürlich, wir leben auch in einer Zeit von Klickorientierung, um nicht zu sagen Clickbaiting. Wenn dann gesehen wird, eine Story läuft gut, dann wird er immer sofort nachgelegt.
Das absolut. Machen
ja mittlerweile alle Medien, deswegen dieses eine Zitat hat also eine deutlich größere Wirkung als jetzt nur an diesem einen Tag. Es zieht sich im Zweifelsfalle, wenn das gut läuft, eben über Wochen hin, alleine weil es gut klickt. Also jetzt gar nicht, weil vielleicht der Fail so groß war oder der Skandal so riesig war, sondern es gibt eben auch eine finanzielle Orientierung bei Medienunternehmen, ein Thema lange hinzuziehen. Und das Zweite ist eben, Politik schaut immer noch sehr auf X oder auf Twitter. Und da muss man sich auch überlegen, okay, welches Zitat, was habe ich in einer Talkshow gesagt, was könnte gegebenenfalls als Videosnippet rausgegriffen werden und könnte mir wochenlang um die Ohren gehauen werden.
Ja, das sind ja Dinge, die wir dann beispielsweise im Medientraining vorher auch entsprechend besprechen. Aber schauen wir nochmal kurz auf Rheinmetall. Wahrscheinlich wir drei, die hier in unserem Podcast-Tisch sitzen, wir bestellen wahrscheinlich selten bei Rheinmetall Drohnen. Und wenn jetzt Pappberger sagt, das hat hier bei uns eine ganz andere Qualität als das, was ukrainische Hausfrauen da am Küchentisch zusammenschrauben, dann trifft das vielleicht auch eine sehr enge Zielgruppe von vielleicht einer Handvoll auch potenziellen Auftraggebern, die sich dadurch aber dann vielleicht eher positiv angesprochen fühlen. Ist das eine These, die du teilen kannst oder gehst du da in die Opposition?
Ja, Rheinmetall hat natürlich auch viele Aktionäre mittlerweile. Viele Leute haben mit denen ganz gut Geld verdient oder vielleicht mittlerweile auch nicht viel Geld verdient. Zumindest dieser Aktienkurs, der führt natürlich dazu, dass dieses Unternehmen deutlich bekannter ist als noch vor 3-4 Jahren. Und man hat eben auch mehr Zielgruppen. Also jetzt, man muss ja auch mehr Leute ansprechen. Also es ist ja nicht nur, dass die Auftraggeber, die ja meistens staatlich sind, da eine Rolle spielen, sondern eben auch das ganze politische Umfeld. Es ist eine Frage, die uns mit dem Ukraine-Krieg sehr beschäftigt, die auch einen riesigen, große Auswirkungen auf den Staatshaushalt hat, wie viele Milliarden jetzt ausgegeben werden in den nächsten Jahren. Das Thema ist natürlich für jeden relevant, weil im Zweifelsfall eine Milliarde, die jetzt dafür ausgegeben wird, fehlt ja im anderen Bereich. Sprich, das Thema ist schon auch eins, was deutlich mehr interessieren sollte, als jetzt nur 5 staatliche Auftraggeber.
Also ich glaube auch, dass die Wirkung solcher Äußerungen, gerade bei Unternehmensnamen, die man kennt, auch durch die Person des Vorstandsvorsitzenden, der Name ist ja bekannt. Also nicht alle Rüstungsunternehmen in der Kampfklasse sind gleichermaßen bekannt. Die sind bekannt, die dürften wahrscheinlich eine, weiß ich nicht, über 80-prozentige ungestützte Bekanntheit haben in Deutschland. Das heißt aber natürlich auch, alles, was mit denen verbunden wird, sind nicht einzelne Produktgruppen und technische Raffinessen, weil die können tatsächlich viele nicht übersehen oder haben ein anderes Interessensgebiet. Aber das, was man sich gut merken kann, ist die Nummer mit den Hausfrauen. Und das ist eindeutig eine negative Verbindung. Und ich würde dringend davon abraten, dann zu sagen, naja, aber die Entscheider nehmen das positiv wahr und das könnte dann irgendwie für uns noch was werden. Das, was wir wissen, dass solche Verbindungen, solche Assoziationen eine extreme Langlebigkeit haben. Ja, wir haben gerade, ne, Deutsche Bank ist uns ja auch noch spontan eingefallen. Das steht ja nicht in unseren Unterlagen, sondern das sind Sachen, die in einer spontanen Verbindung da sind. Wir erinnern uns nicht an irgendwelche Investmentunternehmen, die in den letzten 20 Jahren von der Deutschen Bank dazugekauft worden sind. Einige erfolgreich, einige nicht erfolgreich. Da müssten wir aber sehr lange überlegen, um da ein konsistentes Bild zu entwickeln. Was unser Gehirn aber immer sofort liefert, ist Name, Assoziation. Und je besser das zu merken ist, ob es jetzt Erdnüsse sind oder Hausfrauen, desto stärker verankert sich das.
Jetzt mal die Frage an die Psychologin hier am Tisch. Haben wir in der Rüstungsindustrie gefühlt mehr toxische Männlichkeit, dass man sagt, da rutscht einem so ein sexistischer Spruch schneller raus?
Also ich habe jetzt gerade in den letzten Tagen...
Also entschuldige bitte, die Rüstungsindustrie zieht wahrscheinlich jetzt nicht so die Sozialarbeiter an.
Andersrum. In Führungssituationen in Industrieländern sind überwiegend männlich geprägt. Das hat eine lange Historie, die einfach was mit Frauenerwerbsquote und so weiter zu tun hat. Männer neigen eher dazu, das heißt nicht, dass Frauen das nicht können, aber Männer neigen eher dazu, diese Art von Impulskontrolle in Abwertung zu nehmen. Das ist ja eine Abwertung, die da gemacht worden ist. Und das ist kommt bei Männern häufiger vor als bei Frauen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, wenn ich eine männerdominierte Branche habe, ob es jetzt Rüstung habe oder Bauindustrie oder irgendwas anderes, die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher. Und dann kommt natürlich noch ein zusätzlicher Effekt dazu, der Operantenkonditionierung. Nämlich, wird das in der Branche gutiert? Dieses endlich sagt's mal einer oder boah, da hat ja mal einen rausgehauen. Ne? So diese stille Zustimmung, die man nicht nach außen äußert, ne? Also schreibt man jetzt nicht unter einen Instagram-Post, boah, geiler Typ, sondern das denkt man sich ein Stück weit oder man merkt in der Community, das kommt an. Und das befeuert natürlich solches Verhalten. Wie das in der Branche ankam, kann ich nicht beurteilen, in dem konkreten Fall.
Was Sie jetzt als Nahbetrachtungs-Ultras nicht hören konnten, war heftiges Nicken von Volker Thoms gerade, als MC gesprochen hat. Volker, hau raus.
Ja, ich würde dem insofern zustimmen, dass... dass es eben auch sowas wie dumm rumlabern gibt. Es ist jetzt auch nicht alles immer meiner Meinung nach toxische Männlichkeit und unbedingt mit einer bösen Intention. Es gibt auch einfach das unschöne Wort Locker-Room-Talk. Es wird einfach blöd rumgelabert.
Also das ist ja einfach aber so. Also was dahinter ist ja immer die Haltung, die dabei zum Ausdruck kommt. Als Psychologin sage ich, super, laber dumm rum, dann kann ich mehr draus ziehen, als wenn du mir irgendwas Vorbereitetes abliest. Und wenn jemand in solchen Situationen zur Abwertung neigt, dann lässt das schon verdammt viel tief blicken, weil ich kann auch dumm rumlabern und albern sein, ich kann undifferenziert sein, ich kann vielleicht auch mal unsachlich sein oder mich selber überhöhen, weil ich die Coolste und die Tollste bin. Aber beim dumm rumlabern, ich bleib mal dabei, da zeigt sich, wessen Geisteskind jemand ist.
Wenn man in so einem Setup, wo man schon weiß, man ist irgendwie auf einer Bühne so rumlabert, die Frage ist ja dann, was passiert dann eigentlich, wenn die irgendwie ein Vorhang davor ist? Das ist ja so ein bisschen noch was anderes. Deswegen würde ich dir ja hundertprozentig zustimmen. Anderes Beispiel war ja der Kandidat bei der Wahl von der CDU in Baden-Württemberg, Manuel Hagel, der ja auch auf so eine Art und Weise dann so einen Spruch rausgehauen hat mit der Realschule, die er da besucht hat.
Ja, aber der war ja nun auch schon etwas älter und da kann man auch sagen, vielleicht hat er ja auch ein bisschen Reife dazu gewonnen im Laufe der Jahre. Also mit 29, ich weiß nicht, wir sind ja hier alle schon etwas älter als 29. Ich weiß nicht, ob es nicht auch bei uns die eine oder andere Aussage gibt, für die man sich jetzt 30, 40 Jahre später vielleicht auch mal schämt.
Ja, also ich bin ganz sicher, dass ich auch in jungen Jahren viel gesagt habe. Ich habe ein wirklich verdammt loses Mundwerk, wo ich heute sagen würde, brauche ich nicht unbedingt. Aber das ist das, was ich gerade sagte. In was für Situationen, in denen man in irgendeiner Form zügellos ist oder nicht so kontrolliert, da habe ich großes Verständnis für. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, da zeigt sich, ich überspitze es jetzt mal, Psychologen, Kollegen hauen mich womöglich dafür, da zeigt sich das wahre Gesicht. Und mit mir kann man alles machen, egal wie betrunken und drüber und emotional angegriffen ich bin. Ich würde mich nie sexualisiert über Männer äußern, egal welchen Alters. Das gibt es in meiner Vorstellungswelt nicht. Das heißt, ich habe auch den gleichen Anspruch an Männer über Frauen.
Volker, du wolltest was sagen.
Sehe ich ähnlich, also ich eigentlich genauso. Also jetzt, das ist einfach wahnsinnig ungeschickt und darf auch öffentlichen Personen einfach nicht passieren. Also jetzt, damals war er noch nicht so bekannt, der Hagel, wie es jetzt ist. Aber auch damals war er schon eine politische Figur und es war ein Medieninterview. Und dann kann man das was nicht so raushauen.
Ja, das war ein Fehler. Die Frage ist nur, muss man ihm diesen Fehler viele Jahre später dann wieder aufs Brot schmieren?
Also wie nach hoch dem Motto, muss man das hängen?
Muss man das hängen? Das ist eine Sache, stimmt. Die kann man sicherlich, klar, Hagel hätte das auch kommunikativ sauberer abräumen können an dieser Stelle. Ja, wo man sagt, ja, das war einer der schwärzesten Momente meiner damaligen politischen Laufbahn, sowas in dieser Art, ja. Und dann befeuert man es nicht noch zusätzlich und dann muss man die nächsten Male sagen, ja, ich habe dazu alles gesagt, zack, nächstes Thema. Aber das sowas hat man natürlich in seiner DNA entsprechend drin. Aber wir sollten auch aufhören, in der Kommunikation Menschen zu verurteilen, weil sie vor 10 Jahren mal über den falschen Witz gelacht haben oder eine blöde Bemerkung gemacht haben. Wenn sie jetzt im Aktuellen durchaus erkennen lassen, dass sie das jetzt so nicht mehr machen. Wir müssen auch Menschen die Möglichkeit geben, auch im Politischen, dass sie sich weiterentwickeln können.
Ich halte auch nichts davon, jedes Zitat einem mal entgegenzuschleudern und du hast genau das gesagt und das falsche Wort gesagt. Aber die Realität ist eben auch, dass die Medienwelt und gerade die Social Media sehr stark so funktionieren. Das ist eben dieses...
Ja, das ist richtig und da kann ich auch froh sein, dass als ich mit 19 Jahren Wehrpflichtiger war, dass es damals noch kein Social Media gab, weil da würden mir wahrscheinlich ein paar Äußerungen beim Mannschaftsabend auch irgendwo blöd aufs Brot geschmiert.
Nur wenn man professionell daran geht, muss man sich eben darauf vorbereiten, dass man, dass die Welt so ist und man muss da vorsichtig sein und bringt dann wenig, glaube ich, im Nachhinein immer zu beklagen, dass die Medienwelt so hart und gemein ist. Ich glaube, man sollte halt einfach vorher antizipieren, was für potenzielle Risiken bestehen können.
Man sollte sich die Art der Abwertung sehr genau überlegen. Ich persönlich neige sehr stark zu intellektueller Abwertung und mir ist jetzt auch gerade eine Szene eingefallen, habe ja auch Erfahrungen in der Politik, um es mal blumisch zu beschreiben und einer meiner Kinder war mal mit und sagt, guck mal, ist das von dem du zu Hause immer sagst, der ist ein Quartalsirrer? Also ich neige eben zu...
Hat derjenige das gehört wenigstens?
Ich fürchte ja. Okay. Aber ich glaube, da war die offene Feindschaft und die intellektuelle Abwertung war ihm hinlänglich bekannt. Also worauf ich hinaus will, ist, ja, wir sind keiner, der ein bisschen über ein bisschen Temperament verfügt, ist davor sicher. Was mir an den beiden Beispielen CDU und Rheinmetall eben nicht gefällt, ist die Abwertung von Personengruppen. Ja? Also ich nehme mir die Freiheit, wegen Dummheit abzuwerten. Das ist auch nicht immer sehr elegant und hat mich auch schon in Schwierigkeiten gebracht. Aber ich kann für mich in Anspruch nehmen, das niemals auf Gruppen zu tun.
Gut, dann ist das sozusagen da eine klar definierte rote Linie bei MC. Ich würde gerne mal noch auf audiovisuelle Inhalte zu sprechen kommen, weil die ja auf der einen Seite sehr gehypt werden. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe bei den letzten beiden Fällen in der Krisenkommunikation, wo durchaus prominente Menschen involviert waren, habe ich denen dazu geraten, auf gar keinen Fall audiovisuelle Inhalte ins Netz zu stellen, damit sozusagen nicht, Volker hat gerade Social Media ja auch angesprochen und die Dynamik dort, damit man dann nicht zum Beispiel hingehen kann und nimmt einzelne Ausschnitte aus diesem Statement, um es dann in einem Reaction-Video wieder unter Umständen komplett in eine andere Richtung zu drehen oder weil es jemand in der Verkürzung natürlich dann auch anders interpretieren kann. Das wären Dinge, wo ich sage, da machen wir wirklich die Büchse der Pandora auf, das kriegen wir nicht mehr eingefangen. Ja, und da haben wir dann beispielsweise nur ausschließlich über schriftliche Statements, beispielsweise auf Instagram über eine Texttafel oder verschiedene Texttafeln kommuniziert, weil man dann immer wieder sagen konnte, das ist das Original. Und das ist dann kein Wegducken eines Prominenten in der Krise, sondern das ist einfach auch ein Selbstschutz, den man als Berater dann auch sozusagen sicherstellen muss, dass man sagt, auch wenn du mal gelernt hast, dass Videoinhalte sehr emotional sind und wenn du auch als Prominenter davon profitierst, wenn du positiven Videocontent online stellst, in diesem Fall gehst du auf gar keinen Fall vor Mikrofon und Kamera. So sehr Journalisten das auch gerne möchten oder so gern die Community das auch gerne möchte, damit halt nicht Material entsteht, was als Basis genutzt werden kann, um es anschließend wieder gegen dich zu verwenden. Heftiges Nicken gerade von unserem Chefredakteur am Tisch.
Ja, weil die Wahrheit ist auch, nicht jede Person ist für Videos geeignet und geboren. Das ist natürlich etwas.
Das kriege ich schon hin.
Auch nach 100 Runden Medientraining habe ich das Gefühl, kommen da einige trotzdem an ihre Grenzen. Also das aktuelles Beispiel wäre sicherlich Katharina Reiche, die eine sehr merkwürdige und unfassbar steife und phrasenhafte Rhetorik oft vom Mikro an den Tag legt und auch in TV-Interviews und auch bei Reden. Muss ehrlich sagen, dass ich das in meinem Leben so eigentlich noch nie gesehen habe bei einer Politikerin, dass das so grob und wenig elegant rüberkommt, was mich umso mehr verwundert, weil sie ja vorher im Unternehmen gearbeitet hat, was auch eine gewisse Größe hatte, wo sie auch kommunizieren musste, wo sie auch vor Leuten auftreten musste, wo sie auch interne Runden vermutlich gemanagt hat. Und dann ist das, ja, ich meine, das Wort Roboter ist jetzt kein schönes im Zusammenhang mit einer Person, aber so stand es ja auch in Artikeln drin, wenn ich mich recht erinnere, im Spiegel. Und deswegen, das ist halt schon etwas, also was ich das sehr ungewöhnlich finde.
Das ist schon richtig, aber das, was man aus ihrem engeren Umfeld hört, ist natürlich auch, dass sie da Schwierigkeiten hat, Beratung auch entsprechend anzunehmen. Das ist natürlich sozusagen die erste Stufe, die jemand machen muss. Ansonsten, das kann man auf LinkedIn nachlesen, ich habe das auch schon vor einigen Wochen dort gepostet, es ist kein besseres Argument derzeit in der Politik unterwegs für Medientrainings und Kommunikationstrainings als Frau Reiche. Weil, Fun Fact, ja, ich habe auch schon 2 Medientrainings dadurch verkauft bekommen, dass ich gesagt habe, sie wollen dann nicht sprechen wie Frau Reiche. Und das hat dann sozusagen mir auch etwas Honorar an die Kasse gespült. Aber Frau Reiche ist tatsächlich jemand, wo man sagt, da muss man ran, weil ich bin der festen Überzeugung, das Potenzial dafür hat sie. Also ich kenne sie nur aus den Medien, aber es gibt so ein paar Anzeichen, die werde ich jetzt hier nicht offenlegen, wo man durchaus erkennen kann, dass Frau Reiche durchaus gut zu coachen wäre, weil sie hat eine entsprechende mediale Grundwirkung, die man durchaus als positiv bezeichnen könnte. Aber sie schmiert halt inhaltlich an der einen oder anderen Stelle ab und das ist dann halt vielleicht auch so ein Punkt, wo Coaching und Medientraining etwas anders ansetzen muss als immer schön lächeln und achten Sie darauf, dass Sie im Fernsehen keine gestreiften Sachen tragen, damit die Bluse nicht so flimmert, sondern dass man da auch entsprechend inhaltlich rangeht.
Also ich glaube, sie hat irgendwo auf dem Weg in ihrer Professionalisierung die Authentizität verloren. Also das war das, was ich vorhin sagte, weil wir gerade die Persönlichkeiten gutieren in der Öffentlichkeit, die in sich authentisch sind, die ein gewisses Temperament mitbringen, die ein gewisses Talent in einigen Bereichen mitbringen, die in einigen Bereichen auch fehlen. Also Helden müssen auch fehlen, die müssen auch Fehler haben, aber das muss mit einem runden Gesamtbild korrespondieren und ich glaube, dass bei ihr vielleicht im Laufe der Beratung oder der Selbstkorrektur, die sie an sich vornimmt, die sieht sich ja sicherlich auch oft im Fernsehen und ist sehr kritisch sicherlich gegenüber sich selbst, das vermute ich, dass diese Authentizität verloren gegangen ist, die sie wahrscheinlich im Privaten noch zeigt und eigentlich müsste ein Coaching dahin gehen, das wieder sichtbar zu machen, damit sie eben weniger roboterhaft wirkt.
Ich finde, sie hat immer mal Momente, in denen man so eine Art natürliches Ich bei ihr sieht. Manchmal wird sie so befragt, dann ist das so eine Frage von 6 in so einem Interview, die ist dann irgendwie so anders. Da bricht sie so ein bisschen aus dieser phrasenhaften Roboterhaltung aus. Und deswegen würde ich jetzt auch sagen, dass da irgendwie ein Potenzial schlummert. Und auch jetzt, sie hat ja auch ein paar Kommunikationsberatungen jetzt angeheuert. Dann ein paar Gastbeiträge geschrieben und auch
schreiben lassen.
Oder so auf jeden Fall, auch bei den Videos. Ich der Meinung, eine leichte Veränderung wahrgenommen zu haben. Und irgendwie war dann mal eine PK. Ich schaue mir sie auch immer ganz gerne an, so als Beispiel für Politikerinnen und wie sie sich so vor Kameras verhalten. Da wurde sie, glaube ich, von Thilo Jung gefragt. Und da war sie dann plötzlich auch so ein bisschen humorig, was man ja gar nicht bei ihr sieht. Und das finde ich eben auch bei Politikern oder bei einer Politikerin sehr ungewöhnlich, dass das halt nie so hervorkommt.
Ja, also wen ich absolut authentisch finde, weil er total unauthentische Dinge macht, das ist Markus Söder. Und er rudert ja jetzt wieder etwas zurück von seinem bunten Tralala, den er da auf Social Media abgesondert hat. Und was natürlich der absolute Knaller ist, er hat ja mal diesen Hashtag Söder isst mit seinen Speisesachen da auf Social Media platziert. Und es war natürlich der absolute Brüller, dass er eine Indienreise unterbrechen oder sogar auch absagen musste, weil er Durchfall bekommen hat. Und ich will jetzt hier die ganzen Hashtags, die ich da auf Twitter mit Freude gelesen habe, möchte ich jetzt hier nicht wiedergeben. Aber das sind, weil dann glaube ich auch Teile des Algorithmus unseren Podcast hier sperren. Aber das sind so Dinge, wo ich sage, ja, das ist jetzt wirklich mal der absolute Fail. Ja, und man kann es ihm aber irgendwo auch nicht übel nehmen, weil man weiß, der ist halt so, ist halt ein Showmaker.
Würde ich auch so sehen, nur wenn man da strategisch rangeht, ist die Frage, ist das gut für ihn oder ist das schlecht für ihn? Dieses Söder ist, gibt natürlich Aufmerksamkeit, auch in Zielgruppen, die auf Instagram und TikTok unterwegs sind, also jüngere Zielgruppen. Das heißt natürlich nicht, dass irgendjemand von denen ihn wählt. Und wenn er natürlich als seriöser Politiker wahrgenommen werden will, würde ich sagen, ist das nicht so förderlich für ihn. Er ist ja ein potenzieller Kandidat immer für eine Kanzlerkandidatur und das schwingt ja immer noch so ein bisschen mit im Hintergrund, dass er diese Möglichkeit hätte, wollen jetzt nicht die Parteienlandschaften diskutieren, aber rein von der Theorie ist das halt so. Also strategisch würde ich ihm da auch jetzt sagen, mach mal ein bisschen weniger und ich sehe auch nicht, warum bayerischer Ministerpräsident einen Podcast haben muss, in dem er mit Uli Hoeneß redet. Also da kann ich keinen den Sinn nicht sehen. Also was
Uli Hoeneß ist ein Promi?
Was soll das?
Bringt Reichweite.
Ja. Er leitet Leute ein, das ist halt dann die Klammer aus Bayern, die halt dann irgendwie in Bezug haben, dass Lothar Matthäus einen Bezug zu Bayern hat, das glaubt jeder. Und Uli Hoeneß, da braucht man da auch nicht lange drüber reden. Und Uli Hoeneß zieht natürlich megamäßig. Ich schaue mir jedes Gespräch mit Uli
Hoeneß. Aber ich glaube, Frau Prien kocht und teilt das auf Social Media.
Ja, fehlt mir auch die Begeisterung für, ehrlicherweise kann ich auch nicht. Ja, man möchte ein bisschen was Menschliches preisgeben. Das ist so eine Pseudo-Öffentlichkeit, die man dann herstellt. Im Endeffekt, ja, ich bin ein bisschen privat, ich bin auch ein normaler Mensch. Das ist nett, aber eigentlich, ich könnte darauf auch verzichten.
Die Grünen tanzen. Ist das etwas, wo man sagen könnte, okay, wenn die Grünen jetzt eh schon alle gebasht werden, dann kann man sich wenigstens einen Tanz von den Grünen anschauen auf Social Media?
Weiß ich nicht, also jetzt bin auch kein Freund von großen Plattitüden und von irgendwelchen Vorurteilen. Da kann man auch sagen, die Grünen sitzen gerne am Lagerfeuer und spielen Gitarre. Weiß ich nicht, also meine, das passt vielleicht zu einigen Personen gut oder zu anderen nicht. Aber wenn das hinterstehende Thema ist jetzt mit dem Tanzen, finde ich auch nicht gut. Das ist eben auch dann von Beratern oft so gesagt, auch von Agenturen, ihr müsst auf Trends aufspringen, auf TikTok-Trends, jetzt ist das ein Trend, das Lied, um so eine popkulturelle Anknüpfung zu finden. Und in der Regel, auch gerade bei Behörden, ist das oft relativ, kann man wie sagen, peinlich. Ja? Auch wenn peinlich jetzt kein besonders differenziertes Wort ist, aber es ist halt peinlich.
Modern heißt das Fremdschämen. Aber die
Cringe.
Genau das. Aber wollte auf einen Punkt eingehen, wo du sagst, ja, wir wissen ja nicht, ob das was bringt oder unklar ist, ob das Wählerstimmen generiert. Wir wissen es ja tatsächlich nicht. Ne? Das ist ja nur so ein bisschen Stochern im Nebel, was da strategisch passiert. Denn wenn man wüsste, was konkret Wählerstimmen generiert, dann würde man es vielleicht machen. Das heißt, das ist sehr viel Rumprobieren, sehr viel Interessen geleitet oder eben das Aufspringen auf Trends. Söder wäre jetzt der klassische Fall. Der steht im Moment nicht besonders gut da in Bayern. Die Kommunalwahl war auch nicht so der Brüller vom Ergebnis her gesehen. So, die Frage ist, hat das Kochen jetzt das Ganze stabilisiert? Wäre er ohne Söders Essen oder Söder isst schlechter dran? Oder wäre er besser dran, wenn er diesen Privatkram nicht gemacht hätte? Ich glaube, es wird niemanden geben, der das wirklich valide beantworten kann.
Nur ein Satz dazu. Ich glaube, dass es schon strategisch ist. Viele nehmen ihn als Machttaktiker wahr, als Machtmenschen, der auch relativ hart sein kann. Und diese Komponente, auch wenn er in einem Schwimmbad ist oder sich in der Öffentlichkeit bei irgendwelchen Spaßevents zeigt, das gibt dem Ganzen halt so eine gewisse Weichheit. Es macht ihn als Person greifbarer und lässt ihn eben sympathischer kommen. Der ist eben auch ein Mensch. Und deswegen diese Ist-Geschichte.
Ja, ich möchte gerne gegen Ende unseres Podcasts oder dieser Folge mal noch kurz Julia Klöckner ins Spiel bringen. Immerhin die zweithöchste, also protokollarisch die zweithöchste Person in unserem Staat. Also wir haben auf Position 1 den Bundespräsidenten, auf Position 2 die Bundestagspräsidentin und auf Position 3 den Bundeskanzler. So, das muss man sich jetzt einmal sozusagen vors geistige Auge holen, damit man weiß, was jetzt kommt. Weil auf dem Kanal von Frau Klöckner...
Wenn Sie klugscheißen wollen, dann fragen Sie beim Abendessen, wer ist die 4?
4 ist, ich glaube, Bundesverfassungsgericht.
Jawohl.
Oh, MC nicht, wunderbar. Also ich habe 4 richtige. Kommen wir aber zu Frau Klöckner. Frau Klöckner hatte auf ihrem Kanal mal was von über Friedrich Merz gepostet und da war die Dachzeile: Friedrich Merz zerstört Dunja Hayali, also die Moderatorin vom ZDF, nur weil es da mal ein bisschen lebhafter in einem Interview zuging. Und als ich das gelesen hatte, habe ich mir gedacht, okay, wer gibt eigentlich den Praktikanten das Passwort für den Social-Media-Account der Bundestagspräsidentin, weil ich halte es für absolut ausgeschlossen und ich habe hier zweimal Nicken am Tisch. Die Kollegin und der Kollege teilen hier sozusagen meine Auffassung, dass das niemals im Leben, never, never von Julia Klöckner selbst so gepostet wurde. Und jetzt mal hier die Frage zum einen an den Chefredakteur und dann auch an die Psychologin. Ist das etwas, wo sich beispielsweise auch die Politik es etwas einfach macht und sagt, naja, Social Media ist ja ein junges Medium, ist ja was eher so für junge Leute. Also lassen wir die jungen Leute auch die Kommunikation machen, auch wenn die jungen Leute gar nicht so kapieren, für wen sie da eigentlich Kommunikation machen und wie die Regeln sind.
Also ich hatte mal ein Gespräch mit jemandem, der sich hauptsächlich mit dem Thema Newsrooms und mit Silo abschaffen beschäftigt. Er meinte, das größte Silo, und das fand ich eigentlich relativ smart, wäre aktuell TikTok. Weil TikTok ist für die meisten Leute, die jetzt nicht TikTok-native sind, schwer zu beurteilen. Ich bin also praktisch darauf angewiesen, dass mir Leute, die aus dieser Generation kommen, sagen, wie es funktioniert. Und dann bin ich als Laie natürlich auch schwer zu sagen, okay, ich weiß es besser und du redest totalen Quatsch, dieser Trend bringt doch nichts und so weiter. Doch, 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 das machen alle weltweit. Sprich, man ist da auch in so einem Beratungsdilemma. Man muss sich also praktisch beraten lassen als Politiker. Keiner weiß das, keiner hat Zeit dafür, sich da genauer Gedanken zu machen. Deswegen, das ist eigentlich, finde ich, ein typisches TikTok-Problem und das könnte auch bei dem Fall so gewesen sein. Ja, man muss das machen, Aufmerksamkeitsdilemma, man muss irgendwie was raushauen und das sind dann halt die üblichen Mechanismen. Geht selten gut.
Das Problem dabei ist natürlich, dass wenn das gut läuft und dann viele Leute das gutieren, dann ist das ein Erfolg und wir können dieses Medium. Ich sehe dieses Jahr, das sollen die jungen Leute machen, immer als eine sehr billige Entschuldigung, vorher nicht genug geplant und strategisch überlegt zu haben. Also das ist so dieses, naja, wenn es gut läuft, dann schmücken wir uns damit und sagen, wir haben ein super Team und wir erreichen gemeinsam und holen die Sterne vom Himmel. Und wenn es dann mal schief geht, weil entsprechende Reaktionen kommen, dann wird nach irgendeiner Entschuldigung gesucht und das ist ja dann mehr so Entschuldigungsbingo, was da gespielt wird.
Die Frage ist halt immer, was ist gut? Also du hast natürlich bei jedem Thema inzwischen auch abwegige Themen, bei denen einfach klar ist, wenn man da neutral, objektiv drauf blickt, ist es eigentlich nicht richtig. Du hast immer Leute, die sagen, es ist richtig, weil es ihre politische Meinung unterstützt, weil es halt ihre Ideologie stärkt. Prominentes Beispiel ist jetzt eben auch, Wirtschaftsministerium hat was von der INSM geteilt auf X, was ziemlich viele Leute gesehen haben, was natürlich eigentlich ein Fehler ist. Ja, von einer Organisation teilen sie was, von anderen nicht. Sie positionieren sich ganz klar, es ist kein neutraler Absender, weil dahinter eine Industriesparte steckt. Da gibt es immer noch Leute, die sagen, das ist richtig. Und das ist dann halt dann immer das Kleinreden des Problems. Und so kommen wir ehrlicherweise nicht weiter, weil man immer in seiner Blase bleibt und die andere Meinung komplett ausblendet.
Man sollte sich weniger oft erzählen, wie gut, wie toll man ist und wie schlecht die anderen sind. Das scheint mir kein guter Ratschlag für strategische Überlegungen zu sein.
Und das sind auch die Dinge oder auch die Themen, die Sie dann auch beispielsweise im Magazin Komm vom Volker Thoms auch entsprechend aufbereitet bekommen und auch nachlesen können. Das war die Nahbetrachtung zur politischen Kommunikation und der Kommunikation von Unternehmen.
Diesmal mit einem nahbetrachteten Nahbetrachtungsgast. Hier war Volker Thoms, Chefredakteur des Branchenfachmagazins Komm.
Volker, ich hoffe, du hast dich hier wohlgefühlt. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Und jetzt geht's weiter nach Berlin, glaube ich, ne? Zurück in die Redaktion.
Genau, über Metzing nach Köln und dann nach Berlin.
Und was es mit Metzingen auf sich hatte, das lesen Sie dann in einer der nächsten Ausgaben von Komm. Das war's hier von der Nahbetrachtung. Natürlich auch mit Diplompsychologin Maria Christina M. Sinemafro.
Und Medien- und Kommunikationstrainer Tom Buschardt.